Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Frauenfußball-Podcast. Das ist irgendwie eine ganz besondere, obwohl es eigentlich eine ganz Standardfolge ist.
Weil ich dabei bin.
Es ist eine ganz besondere Folge, weil Miri mit dabei ist. Hi Miri erstmal.
Hallo. Genau, ich bin zurück. Ich freue mich. Wurde mal wieder Zeit.
Ja, auf jeden Fall, finde ich. Und es ist eben deshalb eine ganz besondere Folge. Ich weiß nicht, ob man das hört, ob man da einen Unterschied hört, aber wir sitzen nebeneinander.
Ja, man wird es, wenn wir mal ein Video nutzen, werdet ihr es sehen, weil wir so rüber schauen, nach links und rechts. Ja, wir haben uns im Blick.
Ja, denn Miri hat gerade gesagt, sie ist zurückgekommen, aber eigentlich bin ich so mehr oder weniger zurückgekommen nach Berlin und haben uns zusammengefunden, mal zusammengesetzt. Und ich bin irgendwie ganz aufgeregt. Das ist das erste Mal in diesen zwei Jahren oder was ich den Podcast mache, dass ich wirklich vor Ort mit einer zweiten Person aufnehme. Also ganz, ganz schön auf jeden Fall. Miri, wie geht's dir denn?
Danke, soweit gut. Solche Debüts sind doch immer was Besonderes. Bin froh, dass ich Teil davon bin. Nö, alles gut. Wochenende mal zumindest spielfrei, was meine sonstigen Jobs angeht, genutzt und mal Amsterdam. Unsicher gemacht. War ich noch nie. Ist eine ganz schöne Stadt, muss ich sagen. Ja. Richtig, richtig schön. Da hätte ich mir eigentlich auch gerne Fußball gegeben. Es gab ein Spiel der Ajax-Frauen. Das hätte ich mir fast gegeben. Aber am Ende, muss ich zugeben, waren wir da ein bisschen zu langsam. Und dann
zu langsam?
Ja, okay. Dann war irgendwie, wir hatten so halb vor und dann war es schon zu spät und dann hätten wir den Weg ins Stadion nicht mehr geschafft und so. Einfach so mal zur zweiten Halbzeit reinschneiden wollten wir jetzt auch nicht.
Ja, nee, das ist ja ein bisschen wenig dann.
Hattest du ein gutes Wochenende? Ich glaube schon.
Ich hatte ein ganz fantastisches Wochenende. Ich habe ich ja schon ein bisschen angeteased, am Freitag ein Interview gehört, das ihr dann nächste Woche hört. Mhm. Und war dann am Samstag in Bremen. Mit diesem wundervollen Spiel, wo wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, denn wir hatten ja an diesem sechsten Spieltag, um mal da zuzukommen, ein paar Überraschungen am Start, ZuschauerInnen-Rekorde, eben weil zwei Spiele in den großen Stadien stattgefunden haben, wo sie sonst eben nicht stattfinden. Außerdem haben wir noch englische Woche Bayern-Wolfsburg am Start, ist eine ganze Menge.
Ja, die einen mussten sich ein bisschen erholen von der bitteren Pleite, in dem Fall die Wölfinnen, und die Bayern sind eigentlich mit breiter Brust ein bisschen in den Spieltag gestartet, weil sie nämlich mit 5:2 gegen Arsenal gewonnen haben. Aber mehr zu dem Spieltag gibt's dann jetzt.
Das war der Spieltag.
Dann bleiben wir doch einfach bei einem Spiel in großen Stadion, in dem Fall im Weserstadion. Wir hatten, ich glaube, mehr als 22.000 ZuschauerInnen im Weserstadion eben. Das Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen, mal kurz zusammengefasst, geht am Ende 1:1 aus. Und man muss sagen, lange war es nicht wirklich spektakulär. Es gab zwar viele Strafraumaktionen, aber ohne große Gefahr. Wir mussten rund eine Stunde auf die Leverkusener Führung warten. Caroline Carra war das dann, die da trifft zum 1:0. Aber die Bremerinnen haben sich eben tapfer gezeigt, wurden immer wieder gefährlich. Es fehlte noch so, ja, eigentlich fast bis zum Ende die Durchschlagskraft, denn der Ausgleichstreffer kam erst in der 90. Minute nach einem im Rückraum geretteten Eckball, ist Sophie Weidauer dran, schießt zweimal ab. Der erste Schuss bleibt in der Abwehrkette hängen, der zweite ist dann eben drin im Tor. Bedeutet auch gleichzeitig, dass Leverkusen einfach den Sprung auf Platz 1 verpasst.
Ja, das wäre möglich gewesen, aber haben sie nicht geschafft. Und ich sag dir wirklich, dieser Ausgleich in der 90. Minute, ich war ja vor Ort, in der Kurve mit den vielen Fahnen und sie trifft auch noch auf die Kurve zu.
Okay.
Ach, es war wirklich, mega, mega schön. Ein bisschen erinnert hat es mich tatsächlich auch an den Treffer beim letzten Weserstadionspiel, wo Lina Hausecker auch direkt vor der Kurve getroffen hat. Und wirklich, wie wir alle ausgerastet sind, das war einfach wunderschön.
So wirklich last minute, wie man sich's vorstellt.
Ja.
Last second gefühlt wahrscheinlich.
Ja, absolut.
Komplette Gänsehaut. Aber du hast es eben, wie gesagt, live miterlebt. So viele Menschen in einem großen Stadion. So doof es klingt, es ist halt immer noch was Besonderes für den Frauenfußball. Wie ist die Atmosphäre bei so einem Spiel?
Ey, total irre. Und Bremen generell, ne? Also ich meine, ich bin in Berlin, also im Randgebiet Berlin groß geworden. Wenn da ein Spieltag war, den hast du nicht mitgekriegt. Mm. Wenn es in Berlin ist, weißt du dann, wenn du nicht gerade in Köpenick wohnst, dann kriegst du es einfach nicht mit, wenn Spieltag ist. Und dann kommst du da nach Bremen und ich war 3 Stunden vorm Spiel oder was da und schon so die letzten 2-3 Stationen mit dem IC kamen immer mehr Leute, vor allen Dingen halt wirklich viele junge Frauen dazu, in Trikot, mit Schal und so. Und dann stehst du da beim Aussteigen und alle gucken sich an und grinsen sich so an und so. Ja, we know. Und dann steigst du aus und alles ist grün-weiß. Und ich meine, klar, bei den Spielen der Männern, wenn es dann wirklich voll ausverkauft ist auch, dann ist es noch viel mehr. Aber die Stimmung war wirklich, also so schön, wie die wirklich alle supporten. Das ist fantastisch.
Es war dann quasi auch eine Belohnung eigentlich, dieses 1:1 in der letzten Minute für die Fans.
Ja, total.
Würde ich fast meinen, auch wenn das sonst spielerisch jetzt nicht so große Klasse war.
Ich habe aber ehrlich gesagt fast, also ich bin reingegangen, ich habe wirklich gedacht, ne, Leverkusen, die sind ja so gut drauf aktuell. Das wird ganz schön knappig. Aber haben wir in der letzten Folge auch gesagt mit Lina, dass, ja, also wenn es den Turnaround nicht im Weserstadion geben soll, wo denn dann? Ich meine, wer da eine 3 Niederlagen in Folge gehabt und jetzt der Sieg, also Sieg sage ich Quatsch, der eine Punkt, der sich dann am Ende wirklich ein bisschen wie ein Sieg anfühlt. Ja. Not gonna lie. Aber, upsi, jetzt schmeiße ich das Mikrofon um. Ja, spielerisch war das wirklich nicht so richtig viel spannend, interessantes über lange Strecken hinweg.
Und trotzdem, du sagst es, Leverkusen extrem gut drauf. Die sind auch weiterhin umgeschlagen, das darfst du auch nicht vergessen. Spielen eine sehr starke Saison bisher, starke Hinrunde. Und von daher ist das wirklich sowas wie ein Gewinn für die Bremerinnen, da dann eben einen Punkt mitzunehmen, den sie bestimmt nicht unbedingt einkalkuliert hatten.
Glaube ich fast auch nicht. Aber ja, das war wirklich ganz fantastisch. Ganz liebe Grüße auch an alle Fans, die da waren und die das mitgetragen haben. Mehr als 22.000 ZuschauerInnen. Neuer Rekord fürs Weserstadion. Das ist richtig wirklich schön. Fantastisch. Und was ich auch richtig cool fand, danach ist so quasi Tradition, dass man dann ins Eisen geht, die Kneipe, und dann sich einen Rollo holt. Was, also Falafel, Dürüm, wie auch immer, heißt in Bremen vor Sam Riesen.
Als Berlinerin frage ich mich immer, was das soll. Diese kreativen Namen für einfach Döner oder Dürüm ist doch auch okay.
Ich denke bei Rollo immer an meine Rollos im Kinderzimmer.
Ja, klar.
Das waren auf grün-weißer Wand blaue Rollos mit rot-grün Bäumen und Koalas dran.
Das ist genau der Punkt, weshalb ich ja sage, Leute, es ist ein Döner.
So, aber was richtig schön war, war, dass die in diesem Rollo-Laden halt auf dem Bildschirm dann auch noch Wolfsburg gegen Bayern gezeigt haben.
Aha.
Und das war echt cool.
Ich weiß, also, wo du hin willst.
Ja.
Vielleicht zu unserem Fokusspiel.
Maybe.
Im Fokus.
Ja, Miri, da ist ja wirklich was passiert. Also ich sag mal so, als wir dann da anstanden und auf unseren Rollo gewartet haben, der sehr, sehr lecker war, wirklich, muss ich schon sagen.
Okay, immerhin.
Da haben wir wirklich da geschaut, mit offenem Mund auf diesen Bildschirm gestarrt.
Als da bereits schon 1:0 stand?
Ja.
Ja, gut.
Also
verständlicherweise. Und die Überraschung war eben, dass Wolfsburg da in Führung gegangen ist, das Spiel am Ende 2:0 gewonnen hat. Ganz kurze Zusammenfassung. Also auch das, ein Spiel im großen Stadion, in der großen Arena, 17.152 ZuschauerInnen in der Volkswagen Arena. Richtig schön. Die wollten hochkarätige Partie sehen. Sollten sie einigermaßen bekommen. Der VfL hatte ja einen durchwachsenen Start erlebt. Bayern ohne Punktverluste dagegen bisher durchgekommen. Deswegen war ordentlich Druck drauf. Das 1:0 fiel dann einfach schon in der 5. Minute. Denn Endemann nutzte Damjanovic verunglückten Rückpass auf Vigo Stottir. Und das auch richtig sehenswert, muss man dazu sagen. Bayern darauf ein bisschen bedröppelt. Die spielen sich irgendwie kaum Chancen heraus. Die erste Hälfte war dann kaum noch was los für die Bayern. Harder hatte eine richtig gute Chance nach einer richtig geilen Hackenvorlage von Lea Schüller, die es leider nicht umsetzen konnte. Und was sehr aufgefallen ist in dieser ersten Halbzeit bereits, ist, dass Tommy Stroth, also der Trainer Wolfsburgs, hat ein bisschen umgestellt in der Verteidigung. Und das darauf kamen die Bayern-Frauen eben schon in Halbzeit 1 überhaupt nicht klar. Dann in Halbzeit 2 haben wir ein sehr körperliches Spiel gesehen. Mehr körperlich als jetzt so die großen Aktionen. In der 65. Minute machte die Ex-Münchnerin natürlich ausgerechnet diesen kleinen Deckel drauf. 2 Minuten nach ihrer Einwechslung ist Lynette Behrenstein hellwach, nutzt den Fakt, dass Schüller den Ball nach einer Ecke nicht klären kann und schiebt rein zu ihrem 4. Saisontor. Erst das hat so ein bisschen die Bayern ein bisschen erwacht, hatte ich das Gefühl.
Stimmt.
Und haben sich ein paar Mal aus der Entfernung versucht, aber war nichts so wirklich Gescheites dabei. Und das bedeutete, dass dann abgepfiffen wurde beim Stand von 2:0 für Wolfsburg. Ja. Gut, eine Niederlage, dass die Bayern mal eine irgendwie erleben, das ist das eine. Wenn man sich überlegt, wann die letzte war, hast du halt den anderen Punkt.
Vor 44 Ligaspielen haben die das letzte Mal verloren.
Oktober 22.
Das ist völlig irre.
Wir haben, das ist jetzt genau 2 Jahre her.
Ja.
Unglaublich. Und damals aber auch in und gegen Wolfsburg.
Ja, total. Und das war völlig überraschend, finde ich. Ich meine, gut, du hast schon gesagt, irgendwie jetzt mal gequatscht hatten.
Ja.
Du glaubst schon, dass Wolfsburg dann da sein wird. Also
ein anderes Gesicht zeigen wird. Vielen Dank, ja. ja, weil ich irgendwie so, es ist ja oft so, dass irgendwie die Teams, für die es nicht ganz so gut läuft in einer gewissen Phase, sich dadurch dann extrem motiviert fühlen, so diesen Top-Gegner zu Besuch zu haben.
Ja, und wie gesagt, dann eben auch diese Umstellung auf Dreier- bzw. halt Fünferkette, ne? Wie das dann immer ist, in der Offensive dann die Außen noch höher schieben, Wilms und Linda waren es in dem Falle. Und dann, wenn sie eben gegen den Ball sind, wieder flach zurück auf die Fünferkette. Ich fand wirklich, als sie in diesem Dreieraufbau waren, gerade so in der ersten halben Stunde oder was, ist mir da wirklich Janina Minge saugut aufgefallen. Ja. Die total interessant, die an der letzten Saison, Anfang der letzten Saison, glaube ich, war das noch so gerade umgeschult worden war, auf bisschen offensiver spielen, mal auch die Achterrolle übernehmen bei Freiburg und jetzt auf einmal ist sie quasi Libero und hat das richtig, richtig gut gemacht. Damit
jetzt wahrscheinlich im Training bist du dann einfach schon so, warte mal, das ist doch gar nicht so übel, wie fühlst du dich da?
Ja.
Und das hat gut funktioniert.
Total, und ich finde das eben also super spannend, weil Janni Minge, ne, die kann so viele Positionen einnehmen. Hat ja auch, als sie offensiver gespielt hat auf dieser Achterrolle, das war ja auch schon mal irgendwie neu für sie und da hat sie trotzdem auch so gut performt und performt, dieses Wort, aber halt ne, wirklich eine richtig gute Leistung gezeigt und auch Tore geschossen, super tolle Distanzschüsse auch. Und da hat sie mir auch wirklich nochmal richtig, richtig gut gefallen. Aber wie, ja, du hattest gerade gesagt, irgendwie die Bayern sind damit einfach echt nicht klargekommen, ne, mit dieser
Umstellung. Ja, und ich finde es sehr interessant, dass Strauß es selbst eben nicht schafft, in der zweiten Halbzeit da dann irgendwie eine Veränderung stattfinden zu lassen. Er hat viel gewechselt und versucht, neue Kräfte reinzuholen. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass diese frühe Auswechslung, weil Damjanovic dir davor auch noch das 1-0 aus Wolfsburger Sicht quasi mit eingeleitet hat, mit einem Rückpass, sich dann kurz danach oder zumindest in der ersten Halbzeit noch doll verletzt hat, wirklich mit einer Liga rausgetragen werden musste. Irgendwie Lendenwirbel, ist nicht ganz sicher. Auf jeden Fall schön zusammengekracht in dem Fall.
Ja, mit Hegering, ne? Und ich glaube, der Zusammenstoß an sich war es gar nicht so sehr, sondern die Landung. Das hat wirklich, also wie die da auf dem Boden gekracht ist mit der Hüfte. Oh.
Soll auch mucksmäuschenstill im Stadion gewesen sein, als die dann eben rausgetragen wurde. Dann natürlich unter Applaus und auch an dieser Stelle natürlich erstmal alles Beste nur für Jovana Damjanovic. Ja. Aber da geht dann vieles von deinem Matchplan, glaube ich, so ein bisschen nicht mehr auf. Ne? Du musst umstellen und dann hat der Gegner auch noch neue Abwehrformationen für sich gefunden, in der sie plötzlich extrem viel Leidenschaft auf den Platz bringen und dieses alte Wolfsburger Gesicht plötzlich wiedergefunden haben. Eins, mit dem die Bayern vielleicht auch nicht mehr gerechnet haben.
Maybe, ja. Wobei ich finde, zwar, also was mir irgendwie aufgefallen ist, als ich geguckt habe, da hat es schon so ausgesehen, als würden die Wolfsburgerinnen irgendwie die meisten Zweikämpfe gewinnen. Die Zweikampfquote war dann aber, soweit ich das gesehen hatte, relativ ausgeglichen. Ja. Aber vielleicht waren es dann wirklich eben die entscheidenden Zweikämpfe, die sie gewonnen haben, wie es dann ja so oft ist. Ich finde, also ja, Damjanovic, da geht auf jeden Fall enorm viel Qualität flöten und eben Einsatz, weil wenn Damjanovic auf den Platz gekommen ist, fand ich, die ist ja auch oft eingewechselt worden, hat die nochmal so einen richtigen Schwung mitgebracht. Ich weiß gar nicht wann, das war irgendwann, hatte ich schon mal gesagt, bei Damjanovic, wenn die auf den Platz kommt, ich hätte als Spielerin so richtig Schiss, weil die hat Bock. Weißt du, die kommt rein, die ist richtig angezündet.
Ja.
Die rennt auch allen Bällen hinterher. Und der merkt man das so dolle an. Das finde ich völlig krass. Aber ich finde auch, dass dann Linda Dahlmann, die für sie reingekommen ist, dass die auch richtig, richtig gut gefruchtet hat irgendwie in dem Spiel. Also die hat
blüht natürlich auch an Erfahrung, ne?
Ja,
also
total.
Das ist eine, die dann einfach Ruhe auf den Platz bringt, glaube ich.
Ja, aber boah, eine Situation habe ich gerade so im Kopf, wo Dahlmann eben auch in der Defensive dann mithelfen musste, wo Tuva Hansen, über die ich auch ganz gerne nochmal sprechen wollen würde, ja nicht so ganz sicher gewirkt hat und dann eben Linda Dahlmann ihr zu Hilfe gekommen ist. Hast du das ähnlich gesehen, als dass Tuva Hansen gestern sage ich, am Samstag so ein bisschen
hier und da ein bisschen bedröppelt rüberkam, aber das ist dann halt irgendwie, ich glaube, die komplette, nein, nicht Überforderung, das wäre jetzt zu krass gesagt, aber wenn du merkst, dass so dein Spiel nicht ganz aufgeht und du konntest mit sehr breiter Brust antreten in diesem großen Stadion, kann es dich auch verunsichern. Du kannst auch einfach nur einen schlechten Tag gehabt haben. Das Vielleicht sowieso. War das einfach ihr Fall.
Ja, das sowieso. Einen guten Tag hatte auf jeden Fall Vivien Endemann, ne?
Mhm, also auf jeden Fall. Ich fand aber im Endeffekt auch deine Frage, bevor es zu diesem Spiel kam, eigentlich sehr berechtigt. Reden wir denn da überhaupt noch über ein Top-Spiel? Weil das wird ja immer gerne, wir reden immer von irgendeinem deutschen Klassiko und dies und das. Das hängt dem einen oder anderen verständlicherweise zum Hals heraus. Wolfsburg gegen Bayern, ist es das große Topspiel? Ich bin der Meinung eben ja, weil eben, wir haben es jetzt auch gesehen, gut, hätte ich auch falsch liegen können, aber dass die Wolfsburgerinnen da einfach ein anderes Gesicht gezeigt haben und sich insofern zusammengerissen haben und gesagt, nee, die Scham wollen wir nicht über uns ergehen lassen. So. Aber es sind halt weiterhin so die Top-Teams der Liga. Davon abgesehen, dass wir jetzt über Leverkusen natürlich auch sprechen müssen. Zum
Und
Beispiel.
Ein anderes Team noch.
Ein anderes vielleicht noch im Laufe des Tages. Ja, also es ist, ich finde, es macht schon immer noch Spaß. Es ist natürlich, es zeigt sich so ein bisschen jetzt die Saison, glaube ich, inwiefern du auch weiterhin von den beiden Top-Teams sprechen kannst.
Ja, ich fand es gerade im letzten Jahr total krass. Also da war ja diese Rede von Machtwechsel oder sowas war da die Rede. Jetzt ist es ja auch so, dass Tommy Stroth selber auch gesagt hat, die Bayern sind halt klar Favorit. Ist natürlich auch ein Ding, womit man dann spielt, wenn man ins Spiel reingeht, nur ein bisschen Erwartungen unten halten. Aber ich finde schon auch, dass sich die Natur des Spiels ein bisschen geändert hat. Aber das Spiel wird immer was Besonderes bleiben. Also selbst wenn, keine Ahnung, die Bayern im Zweifel absteigen sollten oder Wolfsburg absteigen sollte, das wird immer was Besonderes haben. Also ich glaube schon, dass das nach wie vor schon als Topspiel auch zu bezeichnen ist.
Ja, das war das Mikrofon übrigens.
Ich habe auch gerade gedacht, so irgendwie mal rumschieben, das funktioniert so auf jeden Fall besser.
Ich dachte, ich setze mich mal so hin. Hallo. So,
ja, hallo.
Gut.
Ja. Eine Sache wollte ich genau auch zu dem Spiel noch sagen, weil wir haben Endemann schon besprochen, Behrenstein auch mit ihrem Treffer, aber ich fand es bei Behrenstein einfach so krass. Die ist aufs Feld gekommen, eingewechselt worden. Direkt eine Minute später hatte die erste Chance. Ja. Dann irgendwie gab es eine Ecke oder was das war, aus ihrer Chance sozusagen, dann hatte sie nochmal eine Chance und dann eine Minute später hat sie das Tor gemacht und danach ständig war sie da vor dem Tor. Und im Gegensatz eben dazu, ich weiß nicht, beim Frankfurt-Spiel hatten wir gesagt auch, Behrenstein, die wirkt ja völlig verloren vorne, da fehlt irgendwie der Zusammenhalt oder was. Und dass sie jetzt da so loslegt, das hat mich auch wirklich ein bisschen gefreut.
Super gut, wenn da mal ein Knoten platzen kann. Einfach, das wird der auch einfach, was das Selbstbewusstsein angeht, glaube ich, richtig helfen.
Tommy Stroth, Chapeau, würde ich sagen. Wolfsburg gewinnt gegen die Bayern. Die Bayern verlieren das erste Mal seit 2 Jahren. Und das öffnet das Tor für einen Wechsel an der Tabellenspitze.
Und sonst so?
Du sagst es, wir haben einen neuen Tabellenführer, denn die Eintracht aus Frankfurt hat sich nicht nehmen lassen, gegen Freiburg eine echte Duftmarke zu setzen, finde ich. Das Team von Nico Arnautis bleibt ungeschlagen und hat da im Montagsspiel einfach mal einen richtigen Knaller rausgehauen, mit 6:0 gegen Freiburg gewonnen. Die Frankfurterinnen haben sich von Beginn an wirklich gierig gezeigt, haben immer wieder zu richtig guten Abschlüssen. Das 1:0 von Laura Freigang hat eigentlich nur auf sich warten lassen. Die hatte davor auch schon ein, zwei Chancen. Man muss dazu aber auch sagen, dass Stierli mit einem Fehler im Abwehrspiel da schon dazu beigetragen hat. Aber Geraldine Reuteler mit diesem wunderschönen Pass in den Lauf von Laura Freigang, der hat einfach das Ganze schon richtig gut vorbereitet. Es war ein wunderschöner Schlenzer. 6. Saisontor, aber einfach auch der 100. für sie im Frankfurter Dress, nicht zu vergessen. In Halbzeit 2 gab es dann einfach noch, ihr könnt auch rechnen, 5 Tore obendrauf. Es ging los, weil Julia Stierli nach Notbremse an Anjomi mit glattrot vom Platz flog. Also wirklich kein guter Tag für Stierli. Großteil der zweiten Halbzeit, also Freiburg zu 10. Eintracht bestraft das dann sehr schnell. Freigang zum 2., dann Barbara Dunst und 3-mal Remina Chiba.
Was? Das war so krass, als ich das gesehen habe. Im Ticker dachte ich so, okay.
Ja, vor allem wurde in der 78. Minute erst eingewechselt. Einfach ein Dreierpack, aber auch nicht jetzt in der Zeit von 12 Minuten bis zur 90. Nee, hat sie dann so in 3:45, um genau zu sein, einen Hattrick hingelegt. Ja. Also, können wir auch mal machen.
Völlig irre.
Dass das Freiburger Spiel an dem Abend überhaupt nicht funktioniert hat, hat zumindest ein Fakt für mich extrem gezeigt. Es gab erst in der 82. Minute den ersten Schuss aufs Tor.
Krass.
82. Minute, also es bedeutet, das ist aber andererseits erst die zweite Saisonniederlage. aber dann auch gleich mal ein halbes Dutzend Gegentore gefressen. Das ist schon recht doll. Wiederum Chapeau an die SGE, bleiben ungeschlagen und sind jetzt Erster.
Meinst du, die haben wirklich realistische Chancen auf den Titel?
Ist mir eigentlich wurscht, die sollen einfach da oben mitspielen. Ehrlich gesagt, ich finde es einfach gut, wenn es oben spannend bleibt. Ja. Ist doch schön. Und warum, also wir haben gerade über Topspiele gesprochen von Wolfsburg gegen Bayern. Lass es doch andere auch noch geben. Ist doch genau das, wie man sich das wünscht. Und da zeigt das sich einfach diese tolle Entwicklung des Frauenfußballs, dass es eben nicht nur zwei Teams gibt oder maximal drei. Nein, es gibt ein paar mehr. Auf die Tabelle komme ich gleich zu sprechen, wo man sieht, wie eng es da oben an der Spitze ist. Es ist einfach richtig, richtig gut.
Das ist das Montagabendspiel gewesen. Freitag haben wir ja aber schon losgelegt mit Potsdam gegen Essen. Das erste Spiel für die Turbine mit dem neuen Trainer Kurt Russ. Ja, hat nicht so funktioniert. Aber ich meine, der hatte halt auch nicht so viel Zeit zu trainieren. So eine 0-3 verliert Turbine gegen Essen. Die hatten eben ihren bisher einzigen Saisonsieg davor gegen die Aufsteigerinnen aus Jena und jetzt eben den zweiten gegen die nächsten Aufsteigerinnen. Zwei Tore in der ersten Halbzeit und die auch noch direkt hintereinander. Also ein richtig klassischer Doppelstoß durch Rieke und Elmasi, 34. und 35. Und dann Kowalski, wer auch sonst, macht natürlich auch nochmal ihren Treffer in der 60. Minute dann also für Potsdam. Da, ja, auch klare Sache, dass die Essenerinnen da überlegen gewesen sind und für Potsdam eben immer noch kein Sieg und immer noch kein Tor.
Das ist schon richtig, richtig bitter. Also, ich weiß nicht, wie es da weitergehen soll. Man darf dazu aber auch nicht vergessen, du sagst es, Russ jetzt, ne, der neue Trainer. Erste Station im Frauenfußball, kommt aus Österreich. Ist alles ein neues Gebiet und andererseits wird es einen Grund geben, warum sie den jetzt verpflichten.
Ja, das frage ich mich sowieso immer irgendwie bei Trainerverpflichtungen, warum. Also gerade bei Trainerverpflichtungen, die eben die erste Station dann im Frauenfußball haben.
Ja, man könnte jetzt einfach sagen, naja, irgendwo muss er anfangen, aber dann nicht vielleicht direkt in der Bundesliga. Aber vielleicht wird es ja auch noch, vielleicht finden die sich auch noch zusammen. Aber es muss was passieren.
Ich finde es sehr, sehr schade, wenn sie runtergehen. Andererseits denke ich mir so, eigentlich würde ich am liebsten alle Bundesliga-Teams oben behalten, die da unten im Keller stehen gerade.
Wir bleiben
die
alle zusammen. Wer will noch dazukommen? Wir haben Platz.
Ja, haben wir auch. Ich meine,
deswegen
die
bist du keine Chefin da oben. Sagst du es.
Ja, naja. Aber wer auch mit dazu gehört, tatsächlich zu den Teams, die nicht so unfassbar gut, sage ich mal, aktuell am Start sind, bei denen ich aber auch wünschen würde, dass sie drinbleiben, bei denen ich auch glaube, dass sie es schaffen werden, sind die Kölnerinnen tatsächlich. Die haben auch schon wieder verloren. Auch 0-3 tatsächlich. Ich habe hier die Spiele mit 0-3 bekommen, das Gefühl. Da ging es ähnlich schnell tatsächlich auch mit den ersten beiden Toren. Allerdings dann in der zweiten Hälfte, aber auch hintereinander innerhalb von 2 Minuten. 48. Irelita Mehmeti mit dem 1-0, 50. dann Selina Cerci. Die beiden sind so bei Hoffenheim irgendwie die Torgaranten, habe ich das Gefühl. Und wenn die eine ein Tor macht, macht die andere die Vorlage und umgekehrt.
Gutes Team.
Auf jeden Fall. Das gefällt mir super, super gut, wie die da zusammen spielen. In der 3. Minute der Nachspielzeit hat es dann noch das 3-0 draufgegeben von Kasaya, um das dann eben so deutlich auch zu machen. Und ja, Köln, die sich zwar ganz gut anstellen, sage ich mal, irgendwie ganz tapfer darstellen, immer mal wieder mutig spielen. Die haben ja auch gegen die Bayern 0-1 nur hinnehmen müssen, weil sie sich eben dann doch ganz kämpferisch gezeigt haben. Aber Hoffenheim ist dann eben effektiv. Und das ist bei den Kölnerinnen dann wirklich immer so das Ding, auch schon seit der letzten Saison gewesen. Selbst wenn sie sich wirklich ganz gut im Mittelfeld anstellen, nach vorne in der Offensive, da hakt es wirklich.
Effektivität auf jeden Fall ein gutes Stichwort, wenn wir noch auf die in Anführungsstrichen letzte Partie schauen. Und zwar RB Leipzig gegen KZS Jena. Das Spiel ging 2-0 aus. Die Leipzigerin richtig gut drauf. Es war der 4. Sieg im 6. Spiel. Also Chapeau an dieser Stelle. Jena dagegen mit der 5. Niederlage der Saison. Das 1-0 von Giovanna Hoffmann hat gleich die erste Großchance zur Führung genutzt. Ihr 6. Scorerpunkt, also 3 Tore, 3 Assists, ihr bisher gelungen. Vanessa Fudalla macht dann quasi noch den Deckel drauf, kurz nach Wiederanpfiff. Es läuft richtig gut für Leipzig. Und jetzt eben abschließend mal kurz der Blick auf die Tabelle. Oben an der Spitze ist es richtig schön spannend. Das ist genau das, Was ich persönlich extrem gut finde und einfach geil finde, weil so kann so viel passieren und so viele spielen einfach eine Rolle. Also wir haben Frankfurt mit 16 Punkten ungeschlagen ganz oben, die Bayern mit 15 Punkten und ihrer ersten Niederlage jetzt, also nach 6 Spieltagen, Leverkusen mit 14 Punkten, Wolfsburg mit 13, Leipzig mit 12. Also allein die Top 5 machen es da richtig, richtig geil eng und das macht richtig Freude. Ja. Und dann darunter plätschert es so ein bisschen vor sich hin bis Platz 10, wo dann eben Jena und Köln, also Platz 10 und 11 mit einem Punkt dastehen und wir haben Turbine Potsdam angesprochen. Ja. 0 Punkte, 0 Tore. Das
und 19
ist,
Gegentore noch.
Echt, das ist heftig.
Ja, das ist puh. Ganz schön deutlich auf der anderen Seite, es kann ja immer noch was passieren. Und ich erinnere an die Saison von Werder, wo, ich glaube, war das die letzte Saison irgendwie, wo sie auch bis zur vorletzte Saison muss es gewesen sein, in der Saison, wo dann Turbine abgestiegen ist, wo sie bis zur Winterpause auch noch nicht einen Sieg eingefahren hatten oder mit 4 Punkten, jedenfalls ja, sehr schlecht dagestanden haben und dann irgendwie in der Rückrunde nochmal alles umgedreht und richtig gut mitmarschiert sind da. Ja, also von daher Hoffnung niemals aufgeben, wir drücken da die Daumen, dass es wird. Und ja, Leipzig, du hast es schon gesagt, ey, die finde ich, also find ich wirklich, wirklich beeindruckend, dass die in ihrer zweiten Bundesliga-Saison so weit oben mitspielen. Und Giovanna Hoffmann, Halleluja, das war ein richtig guter Transfer.
Ja, würde ich mal sagen. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Ja. Für die Leipzigerin richtig froh sein, sie in ihren Reihen zu haben.
Schauen wir einmal auf die News, die passiert sind in der Woche, oder Mireille?
Auf geht's.
Es gibt ein paar ganz spannende Neuigkeiten, finde ich, auf dem Markt der Dokus. Ich bin ja ganz ehrlich gesagt nicht so ein Riesenfan von so Sportdokus. Es sind mir mittlerweile einfach zu viele. Aber wo ich mit Sicherheit mal reinschauen werde, das ist eine Netflix-Doku über den Boykott der des spanischen Nationalteams nach der Weltmeisterschaft 2023. Am 1. November kommt die raus, ne Miri?
Richtig.
Du hast den Titel auch schon?
Ja, ich finde den auch einfach richtig gut, weil er sofort auf den Punkt bringt. Mhm. It's all over, the kiss that changes Spanish football.
Ja,
ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Im August 23 eben Siegerehrung, Weltmeisterschaft, als dann eben der ehemalige spanische Verbandspräsident Luis Rubiales, der Stürmerin Jennifer Hermoso, ja doch recht ungefragt bei der Übergabe der WM-Medaille einen Kuss auf den Mund gibt. Bisschen absurd, was da abgelaufen ist. Es soll auf jeden Fall nie zuvor gesehene Aussagen und unbekannte Details zu all den Fällen geben. Es ging ja wirklich sehr weit und vor allem wurde das Ganze dann aber auch mal aufgearbeitet, weil das ja viel früher angefangen hat, dass die spanischen Fußballerinnen da quasi zum Boykott aufgerufen haben. Der Weg überhaupt zu Gold bei der WM war ein sehr steiniger und überhaupt nicht so auszurechenbarer. Also von daher, glaube ich, eine richtig spannende Doku, auf die wir uns freuen dürfen.
Dann haben wir noch mal einmal kurz Bundesliga-News, paar Vertragsverlängerungen. Der SC Freiburg verlängert mit Mai Schneider, 17-jährige Mittelfeldspielerin, die ist seit dieser Saison fester Bestandteil des Bundesliga-Kaders. Und auch in der U20 war sie da am Start, hat im Mai 2024 schon ihr Bundesliga-Debüt gefeiert. Also mal gucken, was da noch kommt. Auch Leverkusen hat eine Vertragsverlängerung mit einer 17-jährigen bekannt gegeben. Stürmerin allerdings, Delise Bobo. Boy, vorzeitig um ein Jahr bis 2026 und auch nur wenige Wochen nach ihrem Bundesliga-Debüt. Leverkusen, bleiben wir noch einmal ganz kurz da, machen eine sehr gute Figur, müssen allerdings jetzt mehrere Wochen auf Sinne Skinnes Hansen verzichten. Außenbahnspielerin, die hat sich im Spiel gegen Jena, also ist schon ein bisschen her, einen Teilsehnenriss im rechten Oberschenkel zugezogen.
6 bis 8 Wochen werden ihr ausgerechnet, bis sie wieder einsteigen kann ins Training. Gute Besserung an dieser Stelle.
Sehr
dann
richtig.
Gibt es noch eine Beendigung der Nationalmannschaftskarriere und zwar die von Amandine Henry, die Mittelfeldspielerin, ehemalige Kapitänerin der französischen Frauennationalmannschaft, hat das Ende ihrer internationalen Karriere eben bekannt gegeben. 15 Jahre war sie da aktiv, 109 Spiele hat sie bestritten. Henri war 2020 auch auf den Schlagzeilen, weil sie damals von der damaligen Nationalmannschaftstrainerin Diacre aus dem Kader gestrichen wurde, nachdem sie ja Kritik am Management des Teams geäußert hatte. Große Aufruhr. 2023 wurde sie vom neuen Bundestrainer dann quasi wieder zurückgeholt. geholt. Jetzt aber der offizielle Rücktritt, die hat dann auch mal genug. Ich glaube, 15 Jahre ist eine lange Zeit, das ist okay.
Das ist auf jeden Fall sehr okay.
Jemand, der doch, ich glaube, mindestens so lange zumindest Teil einer Nationalmannschaft sein möchte, ist der DFB-Trainer Christian Wück. Wie gut es für ihn läuft, können wir uns da mal anschauen bei den ersten Testspielen, die anstehen. Gegen England und Australien am 25. und 28. Oktober ist es da soweit.
Und für diese Länderspiele haben wir jetzt auch den Kader am Start. Christian Wücks erster DFB-Kader als Bundestrainer. Und da sind ein paar Neulinge und Rückkehrerinnen mit dabei. Wer nicht mit dabei ist, das sind ja Alex Popp, Marina Hegering und Merle Frohms, die ja alle ihre Karrieren in der Nationalmannschaft im Nationalteam beendet haben. Popp wird allerdings dann noch dazu reisen zum Spiel gegen Australien als 24. Spielerin dann, um da ihr letztes Spiel zu machen in Duisburg. Aber ja, 23 Spielerinnen sind mit dabei, unter anderem mal wieder für Merle Frohms eben Marla Groß, die Torhüterin vom FC Bayern München, die ist das erste Mal seit April 2023 wieder mit dabei. Selina Cerci von der TSG Hoffenheim, die ist das erste Mal seit 2022 mal wieder mit dabei. Da hatte sie im Arnold Clark Cup mal so 19 Minuten Spielzeit gesammelt. Linda Dahlmann, Sophia Kleinherne, Sarah Debritz, die sind alle seit Dezember letzten Jahres auch wieder zurück. Also da haben sie 5 Spielerinnen wieder dazu geholt, Wück und seine Kolleginnen. Und 2 Neulinge haben wir auch mit dabei. Lisanne Greve von Eintracht Frankfurt, die hat von der U17 bis zur U20 schon eben in den Jugendteams gespielt und ist jetzt das erste Mal beim A-Team mit dabei. Und Giovanna Hoffmann, die debütiert nicht nur für sich alleine quasi, sondern auch direkt noch für ihren Verein, denn sie ist die erste Spielerin von RB Leipzig, die im Nationalteam spielt oder halt berufen ist. Ob sie spielt, werden wir dann sehen. Die hat schon immer 21 Minuten in der U19 gespielt. Und jetzt eben beim A-Team mit dabei. Und ganz ehrlich, wir haben ja schon so ein bisschen über sie gesprochen. Ich finde das nicht überraschend, dass sie mit dabei ist, so wie sie aktuell sich zeigt.
Nee, überhaupt nicht. Also 6 Scorerpunkte in 6 Spielen, beziehungsweise 5, die sie eben mitgewirkt hat. Was geht da denn bitte ab? Das hat sie sich auf jeden Fall verdient, die Frau Hoffmann. Und ich hoffe auch, dass Trainer Wück ihr ein paar Spielminuten gönnt. Sie selbst ist ja auch super positiv nervös und freut sich krass auf diesen Einsatz. Also für Giovanna Hoffmann freut mich das krass.
100 pro.
Kurz zu 2 Spielerinnen, die eben nicht nominiert wurden, Vivian Endemann. Das ist nicht ganz so nachvollziehbar, weil sie bei Wolfsburg ja eine extrem gute Saison bisher spielt, gegen die Bayern jetzt einfach am Wochenende getroffen hatte. Dagegen kann ich die Nichtberücksichtigung von Kathi Hendrich wiederum verstehen. Nach so einer Verletzung zu schonen, ist schon extrem wichtig, gerade bei diesem immens vollen Spielkalender. Da willst du kein Risiko eingehen. Auch das haben wir schon zu Genüge miterlebt, dass Spieler oder Spielerinnen zu früh wieder eingesetzt worden sind. Und dann ist zu krasse Intensität, glaube ich, einfach nicht hilfreich.
Nope.
Und dazu kann man auch noch sagen, die Abwehr ist mit Gwin, Dorsun, Rauch, Wolter und Co. doch eigentlich gut aufgestellt. Lass uns da mal einfach abwarten, wie es läuft. Aber klar ist auch, so oder so werden schon allein diese 2 Spiele anders. Auch wenn Poppy gegen Australien zum Einsatz kommen wird, aber ohne sie generell, ohne Hegering, ohne Frohms. Das wird irgendwie ungewohnt. Ich bin aber gespannt auf diesen frischen Wind. Und bin der Meinung, wir sollten den ganzen Zeit geben, sich zu entwickeln. Und wenn wir Glück haben, gibt es auch noch was zu bestaunen.
Oh ja.
Ich freue mich drauf.
Oh ja, ich mich auch. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und wirklich, du sagst es richtig, Zeit geben. Also wir dürfen da jetzt nicht direkt erwarten. Vielleicht müssen wir auch erstmal mit einem kleinen Dip wieder rechnen, dass es eben nicht so weitergeht wie mit Olympiabronze und unter Horst Rubesch. Aber ja, das kann alles nur die Zeit zeigen.
Eine weitere interessante Nachricht kam insofern heraus, weil der Schiri-Chef vom DFB eine sehr interessante Aussage in einem SWR-Sport-Interview gegeben hat. Er sagte, ich glaube, dass wir gar nicht mehr so lange warten müssen bei der Entwicklung, die sie gerade nimmt, und spricht damit über Fabienne Michel, Schiedsrichterin, bereits in der 3. Liga der Männer aktiv und wohl sehr gelobt auch dort unterwegs. Er hat jetzt quasi die Tür aufgemacht für einen möglichen Einsatz in der Männerbundesliga, in der 1. Liga, vielleicht auch 2. Liga. Das ist ja dann meistens so ein Step, den du dann gleichzeitig machst. Und Als ich dir das erzählt habe, Nina, fand ich deine Reaktion sehr interessant. Denn sag gerne mal, was du dazu gedacht hast.
Ja, ich finde es natürlich total wertschätzend für die Schiedsrichterin und ist natürlich irgendwie ein Lob, wenn man halt sie auch so in den Fokus nimmt, positiv in den Fokus nimmt, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, finde ich, zeigt es auch immer wieder, wie eben der DFB über den Fußball der Frauen auch denkt, dass eben, ne, das Nonplusultra die Bundesliga der Männer ist, ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, gerade was Öffentlichkeit und so weiter angeht, natürlich so. Aber ich finde es auch super schade, weil dann eben wieder eine sehr gute Schiedsrichterin wahrscheinlich mehr in der Bundesliga der Männer vertreten sein wird. Und das ist, was auch Vorbildfunktion angeht und so weiter, weil eben mehr Leute die Bundesliga der Männer gucken. Natürlich total super, aber gleichzeitig fehlt dann eben im Zweifel eine sehr gute Schiedsrichterin wieder in der Bundesliga der Frauen. Und das ist das, was mich so hin und, also ich bin da super hin und her gerissen, weil ich mich natürlich einerseits dann für junge Schiedsrichterinnen freue, die im Zweifel halt mehr Bundesliga der Männer als Bundesliga der Frauen gucken. Ich meine, ich habe früher auch nicht gewusst, dass es eine Bundesliga der Frauen gibt, obwohl ich wusste, dass Turbine Potsdam existiert.
Ja.
So, ne, man kriegt da halt eben nicht immer alles mit. Und dann ist es voll gut, da eine Vorbildfunktion zu haben, aber gleichzeitig eben wird dann wieder der Fußball der Frauen, die Bundesliga der Frauen irgendwie herabgesetzt.
Verstehst du 100%.
Ich bin da wirklich.
Ich fand auch den Gedanken einfach super spannend, weil soweit gebe ich voll gern zu, habe ich erstmal gar nicht gedacht. Weil, was glaube ich auch trotzdem weiterhin funktioniert, ist, dass sie ja rein theoretisch in beiden Ligen pfeifen könnte. Also es wäre dann ein sehr voller Terminkalender, aber das würde ihr wahrscheinlich gar nichts ausmachen, mal davon abgesehen. Aber es ist halt so ein bisschen die Sache, inwiefern man Erfolg auch definiert, gerade im Fußball. Du hast es angesprochen, Königfußball wird weiterhin von den Männern dominiert, ist immer noch so das Top-Ding. Fußball bedeutet, wenn du nicht ganz offensiv sagst, Frauenfußball, sprechen wir oder von Männerfußball.
Fußball der Frauen.
Genau. Da ist es dann wiederum natürlich auch voll der Erfolg für sie, dass sie in dieser hohen Liga pfeifen darf und, glaube ich, auch eine Wertschätzung schon. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man es in dem Fall dann wirklich damit vergleichen kann, dass sie dem Fußball der Frauen genommen wird, in Anführungsstrichen. Das würde mich aber mal sehr interessieren, was die ZuhörerInnen darüber denken. Also sagt doch gern mal, schreibt uns das gerne in die Kommentare auf Instagram oder wo auch immer ihr Bock habt, uns zu kontaktieren. Was denkt ihr darüber, wenn so jemand wie Fabian Michel dann vielleicht in der Bundesliga der Männer pfeifen darf in Zukunft? Ist das ein Fortschritt für den Fußball der Frauen oder eher nicht?
Also ich bin da wirklich sehr gespannt, was ihr schreibt und sehr hin und her gerissen, weil diese Wertschätzung ist halt irgendwie eine Wertschätzung mit so einem zuckenden Auge, sag ich mal so.
Ja, es ist halt, also aber andererseits kannst du auch sagen, willst du die beiden wirklich komplett voneinander trennen?
Ja.
Soll Frau nur im Frau
so.
Im Fußball der Frauen eine Rolle spielen und Männer auch nur dort? Dann sind wir wieder bei der Sache, dürfen Frauen keine Männerteams trainieren, sollten in Anführungsstrichen, oder Männer-Frauenteams, also.
Da hatten wir auch irgendwann war mal auch das Ding, ne, also ich meine, wir sind jetzt an dem Punkt, dass halt Männer auch vierte Offizielle sind in der Bundesliga der Frauen und ich weiß gar nicht mehr, wer das war, da hat es jedenfalls auch einen Kommentar gegeben von wegen, ja, wir können uns das auch vorstellen, dass eben Schiedsrichter, wenn sie so auf dem Weg nach oben sind, auch die Bundesliga der Frauen pfeifen. Und das war irgendwie so gewordet, dass es einfach total klang, die Bundesliga der Frauen ist so eine, ne, da kannst du dich mal ausprobieren.
Ja, da kannst du
dich
lernen, natürlich.
So ein bisschen ausprobieren, nehmen wir gar nicht so richtig ernst. Also es ist auch immer eine Frage, wie man darüber spricht. So.
Absolut.
Es ist ein riesengroßes Thema, da können wir eine Folge an sich drüber machen. Ich hatte tatsächlich mal gesprochen mit Franziska Wildfeuer, die ja Wolfsburg gegen Bayern gepfiffen hat jetzt am Wochenende, die da auch teilweise sehr deutlich geworden ist, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte damals. Hört euch das auf jeden Fall an. Ist noch unter die 45 gelaufen. Die Folge habe ich gar nicht im Kopf gerade. Sucht mal die 45, Franziska Wildfeuer, dann findet ihr das. Oder checkt die Shownotes, da könnt ihr euren Kommentar hinterlassen und auch dann eben die Folge finden.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Der 7. Spieltag, der letzte Spieltag vor der ersten Länderspielpause dann. Da legen wir los am Freitagabend. Schon wieder Potsdam auf dem Freitagabend. Die haben irgendwie so den Freitag für sich gefunden. Siebter Spieltag ist dann schon das ist dritte ja so, Freitagabendspiel.
Würde der denen Glück bringen müssen.
Nicht wirklich. Okay. Eine Frage, was da Glück bringt. Naja, Turbine Potsdam reist nach Sinsheim zur TSG Hoffenheim. Samstag haben wir dann Eintracht Frankfurt gegen Werder. Werder hat ja jetzt gerade gegen Leverkusen schon ein sehr, sehr gutes Team. Ein Team, das die Tabellenführung hätte übernehmen können, daran gehindert. Vielleicht können sie da den Frankfurterinnen auch was abluchsen oder Frankfurt kommt wieder so in ihre Tormaschinerie, sage ich mal, rein und schmeißt da nochmal Remina Chiba irgendwie auf den Platz, die dann hinten raus irgendwie drei Treffer macht oder was.
Die regelt im Zweifel.
Genau, die regelt das Ganze im Zweifel. Und dann haben wir auch noch Köln zu Gast bei Jena am Start. Eine sehr interessante Partie bei der Punktgleich da im Tabellenkeller. Vielleicht dann auch wieder die nächsten Punkte. Der erste Sieg für eins der beiden Teams. Das sollten wir auf dem Zettel haben.
Lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, genauso wie dann Sonntag noch sich drei Spiele zu geben. In dem Fall empfängt Essen Wolfsburg, beides Siegerinnen des Spieltags. Beide mit einer relativ breiten Brust können sie da auftreten. Bin ich gespannt, was das wird. Dann haben wir Freiburg, die Leipzig zu Gast haben. Die Leipzigerinnen, wie wir angesprochen haben, mit einem richtig guten Lauf. Frage ist, ob sie das weiterführen können. Und dann haben wir als drittes eben am Sonntag, Achtung, kein Montagsspiel, eben Leverkusen gegen die Bayern. Da haben wir schon das nächste Topspiel.
Ja.
Siehst du? Also,
Tabellennachbarin, ne?
So super. Dritter gegen Erster.
Zweiter.
Richtig. Kann ich mich noch nicht dran gewöhnen. Seht ihr?
Dritter gegen Zweiter.
So geht's. Genau. Ja. Also, bin ich gespannt, ob die Bayern vor allem diese ja doch überraschende Niederlage so schnell abschütteln können. Und sie haben ja auch noch in der Champions League zu tun. Das darfst du auch
ja,
nicht vergessen. Wolfsburg empfängt am Donnerstag Lyon. Bayern gastiert zuvor bei Juve. Lohnt sich da auch mal The Zone einzuschalten, glaube ich.
Ja, ganz genau. Das sind richtig spannende Wochen jetzt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und auch wirklich, dass wir dann direkt Leverkusen gegen Bayern irgendwie serviert bekommen. Noch krasser wäre es ja gewesen, wenn Leverkusen die Bayern überholt hätte und dann dieses Spiel. Aber
können sie ja dann nach diesem Spiel machen.
Und dann Frankfurt gewinnt und dann die Bayern auf dem dritten Platz. Und wenn Wolfsburg gewinnt, dann wären sie vierten. Ach, Rechnerei.
Jeder Platz gleich.
Ich habe auf jeden Fall Bock. Siebter Spieltag, dann haben wir eine Woche Pause und dann geht's weiter. Und natürlich die Champions League dürfen wir auch nicht vergessen. Miri!
Ja.
Damit sind wir schon am Ende.
Ah.
Hat ja auch nicht
was habe ich getan?
Du hast mir einen sehr, sehr guten Kaffee gemacht, hast du. Also,
danke.
Wirklich, kann ich sehr empfehlen. Wer Lust hat, Kaffee Miri.
Kommt nicht vorbei, danke.
Nicht?
Ja, die Klingel geht eh nicht. Habe ich gemerkt.
Nee, aber ich fand den wirklich sehr, sehr lecker.
Das
danke dir dafür.
Ach,
es war so ein toller Spieltag. Insgesamt.
Nina ist ganz
und
happy. Ich bin
ihr
doch ganz rote Wangen. Die ist ganz glücklich.
Ja, ich bin auch ganz glücklich über das Feedback zur letzten Folge, wirklich.
Verstehe.
Also, dieses Interview mit Lina, also, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und euch offensichtlich auch sehr gefallen. Die Kommentare unter den Posts, auch die Nachrichten, die ihr geschickt habt. Lina, falls du das hörst, auch nochmal ganz liebe Grüße. Da finde ich, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr cool. Und eine Sache wirklich, die ich nochmal auch einmal sagen wollte, die mir sehr positiv auffällt. Also insgesamt gibt es ja auf Social Media generell ja viel Hass, aber wir sind davon irgendwie wirklich weitestgehend verschont. Wir kriegen wenig Hass oder Stress überhaupt ab. Wenn das doch mal passiert, dann versuche ich das auf jeden Fall zu löschen. Funktioniert halt nicht immer, weil ich ja auch nicht immer, also ich bin schon sehr viel an meinem Handy und auf Instagram unterwegs, aber dann doch auch nicht immer. Und wenn ich das dann mal nicht mitbekomme, ey, das ist so schön zu sehen, wie dann die HörerInnen oder teilweise auch Leute, das sehe ich dann auch manchmal, die gar nicht folgen, aber das dann irgendwie, keine Ahnung, die Reels zum Beispiel ausgespielt werden oder sowas und die dann da reagieren und irgendwie die Leute so ein bisschen mal, ich weiß nicht, wie soll man das sagen, verbal zurechtstutzen.
Ja.
Das finde ich wirklich, wirklich toll. Also ganz, ganz lieben Dank an euch alle, die da in den sozialen Medien unterwegs sind und die Fahne für respektvolles Miteinander hochhalten.
Vielleicht können wir auch einfach mal uns auch nochmal dazu äußern und einfach sagen, dass es doch schon ganz schön absurd ist, sich darüber zu streiten, ob man Worte im Fußball gendert. Also es ist ja nichts, was euch wehtut und ich glaube nicht, dass es irgendwelche Schäden hinterlässt, wenn man von einer Kapitänin spricht. beispielsweise. Also lasst uns doch bitte aufhören, darüber sich aufzuregen. Das ist doch wirklich, nutzt eure Energie für was anderes. Es ist vollkommen fein, wenn ihr uns nicht zuhört, so unsere Reels nicht anschaut, auch vollkommen fein, aber euren Stress und eure Wut müsst ihr nicht an uns rauslassen. Vor allem nicht wegen so etwas. Wir tun niemandem weh damit. Glaubt mir.
Wir helfen eher noch Leuten irgendwie, dass man eben sieht, ja, es gibt halt auch Kapitäninnen.
Wir wollen Sichtbarkeit schaffen. Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, das zu tun.
Ja. Und das machen wir auch jede Woche hier im Podcast. Yes. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer ganz, ganz tollen Interviewpartnerin. Hm. Soll ich das jetzt droppen oder machen wir das nächste Woche?
Drop doch.
Feli Rauch. Ich habe mich so gefreut und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Das hört ihr in der nächsten Woche bei eurem Fußball-Podcast des Vertrauens. Haben wir einmal über einen großen Teich telefoniert. Das war wirklich ganz, ganz toll. Also check das mal aus. Und dann sage ich Miri, ganz, ganz lieben Dank dir.
Ich danke dir. Schön, dass ihr zu Gast warst in meinem kleinen Reich.
Na, Dankeschön für den Kaffee und dass du mich abgeholt hast unten an der Tür.
Bei
der
diese Klingel und kein WLAN. Freunde, wenn ihr wüsstet, unter welchen Umständen wir hier leben.
Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss. Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.